Reflexe mit der Sommerwiederholungsreihe Denkstoffe, in der wir an große Klassiker der Kulturtheorie erinnern. Heute geht es um das Hauptwerk von Hannah Arendt, um die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, einen Klassiker der politischen Theorie des 20. Jahrhunderts. Die deutsch-jüdische Philosophin hat diesen tausendseitigen Wälzer erstmals 1951 in New York publiziert, wo sie im Exil gelebt hat. Der Totalitarismus ist das Kennzeichen der Geschichte des 20. Jahrhunderts und bis heute überragt Hannah Arendts Buch die Forschung zu diesem Thema. Heini Vogler spricht mit der Publizistin Marie-Louise Knott über die Kernfragen dieses Klassikers.
Ende Januar gab es einen sogenannten Antisemitismusbericht des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, oder für diesen Politiker. Und das Resultat dieses Berichts war unter anderem, dass jeder fünfte Deutsche latent antisemitisch sei. Arendts fast 1000-seitige Untersuchung Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft beginnt mit dem ersten Hauptkapitel Antisemitismus. Was heißt dies, Marie-Louise Knott, auf die Erkenntnis bezogen, dass heute jeder fünfte Deutsche latent antisemitisch sei?
Zunächst mal würde man sagen, das, was Sie jetzt erzählen, ist eine erschreckende Tatsache, aber eine Tatsache, die sich darauf bezieht, dass Menschen, Bürger dieses Landes, Meinungen haben, Vorurteile haben, wie auch immer. Das betrifft Juden, das kann auch Türken, Polen betreffen und wäre erstmal nichts anderes. Aber der Punkt ist natürlich der, Hannah Arendt erzählt eine Geschichte, die geht so, als sie ein Kind war und in die Schule ging, hat ihre Mutter immer zu ihr gesagt, es gibt zwei Arten von Antisemitismus, denen du dort konfrontiert bist. Die eine ist die, du wirst von Mitschülern mit antisemitischen Äußerungen gesprochen und daraufhin reagierst du von dir selber aus. Wenn aber Lehrer dich an antisemitische Äußerungen tun, dann musst du selber gehen, sagst es mir, ich schreibe dir eine Entschuldigung und beschwere mich bei der Schule, weil das ist ein Gewaltverhältnis, ein Machtverhältnis und da darf es das nicht geben. Das heißt, es gibt eine Art und Weise, sich unter Gleichen zu wehren. Das wäre jetzt erstmal so, wenn es den Nationalsozialismus nicht gegeben hätte. Denn dadurch, dass es den Nationalsozialismus gab und Auschwitz, denkt man bei jedem Mal, wenn man einen antisemitischen Ausspruch hört, denkt man an Auschwitz. Das heißt, man verlängert etwas, was eigentlich so nicht mehr da ist, automatisch, so wie beim Terrorismus.
Und dann ist auch noch das Element der Kontinuität drin. Also,
das ist die Frage. Ja. Also ich meine, wenn man Arendts Buch liest, dann sieht man ja das, was sie will, beschreiben will, ist, dass es keine Kontinuität in der Geschichte gibt. Das heißt, dass mit dem Nationalsozialismus, das ist ja der Schrecken, der das ganze Buch durchzieht, dieser Schrecken, dass mit dem Nationalsozialismus etwas passiert ist, was die ganze Geschichte ausgehebelt hat. Diese ganze Sinnlosigkeit, dieses Überflüssigwerden von Leuten. Und der Antisemitismus in dem Buch, dieses Kapitel Antisemitismus, beschreibt ja genau das, wie etwas, was eigentlich mal ein Vorurteil war, auf einmal zum Ferment einer Bewegung wird, die die Welt erobern will.
Hätte sie denn gedacht, dass dieser Antisemitismus mit dem Untergang der Nazi-Diktatur auch ein Ende haben würde?
Was sie gedacht hat, weiß ich nicht, weil sie fährt ja das erste Mal nach Deutschland und auch schon vorher sagt sie, schreibt sie, ich meine, dieser Antisemitismus in Deutschland, der ist ja schrecklich. Ich wünsche mir, Karl Jaspers wäre nicht da. Sie weiß darum, dass das überhaupt nicht verschwunden ist. Gleichwohl ist es ein anderer Antisemitismus als der, den die Nazis kreiert haben, weil die Nazis setzten ja nicht darauf, dass jeder Bürger Antisemit war, sondern sie schufen ja mit diesem Antisemitismus als Teil der Bewegung, schufen sie ein eisernes Band, wie Arendt das nennt, sodass die Leute in Bewegung gesetzt werden, selbst wenn sie nicht überzeugt sind.
Sie haben den Namen Karl Jaspers erwähnt. Ich möchte noch dazu fügen, dass das Ihr Doktorvater war, der Philosoph, der dann aus Deutschland nach Basel emigriert ist und dort gelehrt hat und immer noch in guter Erinnerung ist, das nur zur Ergänzung. Was ist für Sie, Marie-Louise Knott, wir wollen das vorwegnehmen, die allerwichtigste Erkenntnis aus diesem Riesenwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft?
Ich glaube, zwei Dinge. Die eine Sache ist die, ich glaube, das, was sie zum Schreiben gebracht hat, dieser Schock, der auch mit eigenen Erfahrungen, aber auch mit fremden Erfahrungen, sie hat ja wahnsinnig viel gelesen, sich speiste, dass dieser Schock wirklich in eine Form gegossen wird und immer wieder neu befragt wird, was ist da genau gewesen, was haben die Leute gedacht, was hat sich ereignet. Und das erlebt man ja, wenn man das liest, in 100 kleinen Geschichten. Zum Beispiel hat mich sehr beeindruckt diese Geschichte, wo sie beschreibt, wie das eiserne Band des Terrors, des Nationalsozialismus, des Antisemitismus bei den Deutschen erzeugt wird, bei den ganz normalen Bürgern, indem sie diese Ahnenpässe erstellen müssen. Damit fangen sie an, sich damit zu beschäftigen, habe ich eigentlich irgendwas mit den Juden zu tun? Auf diese Weise verinnerlicht sich der Antisemitismus, der eigentlich gar nicht da ist, und schnürt die Leute zusammen. Solche Geschichten fand ich eigentlich, dass sie einem wirklich erklären, worauf man achten muss. Dann gibt es noch was anderes, nämlich dass ich finde, dass man darin spürt, die Fragen, die uns heute auch noch bewegen, aber da kommen wir gleich sicher.
Aber es ist wichtig zu wissen, dass das kein Buch ist, das in irgendwelche in Eisen gegossene Thesen mündete, sondern es ist über weite Strecken deskriptiv, beschreibend, herleitend. Das ist wichtig.
Ja, herleitend, nicht in der Form, dass sie glaubt, es gibt eine Geschichte, die man erzählen kann, die notwendig dahin geführt hat zum Nationalsozialismus und man muss ja sagen, zum Totalitarismus. Das heißt, es gibt ja diesen Vergleich von Bolschewismus, wie sie stalinistischen Terror nennt, und Nationalsozialismus in dem Buch. Sie sucht danach, was für Dinge hat es gegeben, an denen man schon Brüche der Geschichte erkennen kann, die nachher sich kristallisieren im Nationalsozialismus. Also es gibt keine Konsekution der Geschichte, keine Folgerichtigkeit. Ja.
Sagen Sie bitte noch, unter welchen Voraussetzungen, in welchem Kontext dieses Werk entstanden ist. Hannah Arendt ist 1906 geboren in Hannover, kam dann nach Königsberg, ist dort aufgewachsen, hat früh doktoriert schon in Philosophie, hat Griechisch studiert und musste natürlich emigrieren. Sehr spät, sie ist erst 41 weggegangen. Und dann war sie in Amerika. Wie ist das entstanden, dieses Werk? So schnell auch nach Kriegsende 1951 in New York erschienen.
Die Geschichte ist sehr komplex. Das heißt, sie ist 1933, hat sie Deutschland verlassen und ist nach Paris gegangen und hat in Paris auch schon angefangen, sich mit dem Antisemitismus zu beschäftigen. Es gibt ein frühes Exemplar, also ein frühes Manuskript. Sie hat diese ganzen Studien, die nachher eingegangen sind, in das Buch. Man sieht ja, dass das Buch sehr viel sich mit französischer Geschichte beschäftigt, wie zum Beispiel die lange Diskussion über die Dreyfus-Affäre im Antisemitismus-Kapitel. Das heißt, sie hat sich damals sehr damit beschäftigt. Sie hat am Ende einen Text geschrieben über die Notwendigkeit der Menschenrechte, noch in Paris zusammen mit dem Vater von Daniel Cohn-Bendit. Und sie ist dann, als sie emigriert ist, hat sie sehr früh angefangen, immer Essays zu schreiben. Und das Buch, was sie jetzt vor sich haben, ist ein Work in Progress. Das heißt, damals hat sie hat verschiedene Essays dort nochmal überarbeitet, hineingeschmissen. Gleichzeitig aber hat sie auch dieses Buch ja immer weiter erweitert. Also was wir heute haben, ist nicht einfach nur die Geschichte, das Buch von 1951, sondern ist ein Buch mit vielen Nachworten, mit vielen späteren Archivbesuchen und so weiter und so fort.
Wenn wir jetzt das noch übertragen auf die Person, was war Ihr Hauptimpetus, Ihr Motiv zu schreiben?
Die Dringlichkeit. Der Schock, dieser Schock, dass etwas geschehen war, wie sie das immer nannte, was man nicht wieder gut machen konnte, was in der Welt war und was die Fabrikation von Leichen, wie das bei ihr heißt, ist einfach ein grandioser Schreck gewesen, diese Überflüssigmachen von Menschen. Und die Frage, was steckt dahinter und vor allen Dingen, es gibt so einen Satz von ihr, ich wollte es machen wie Montesquieu, der hat den Esprit des Lois, wollte er den Zustand der Gesetze untersuchen. Und ich wollte den Zustand der größten Gefährdung des Menschen in unserer Zeit untersuchen. Das war das Dringliche, das merkt man ja auch dem Buch an. Das ist mit schneller Feder geschrieben, da hängt nicht immer alles zusammen. Und es war so vordringlich, das überhaupt nochmal zu bedenken. Und es gab ja damals, das muss man dazu sagen, verschiedene soziologische Untersuchungen schon. Aber diese versucht, und ich glaube, darum hat sie auch als einzige bis heute großen Bestand, diese versucht, die Frage der Bedrohung des Menschen darin wirklich ernst zu nehmen und in jedem Moment auch präsent zu haben.
Sie hören Reflexe auf DRS 2. In der Reihe Denkstoffe sprechen wir über das Hauptwerk von Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Meine Gesprächspartnerin ist Marie-Louise Knott, Publizistin, Übersetzerin und bestausgewiesene Kennerin des Werks von Hannah Arendt. Wir haben jetzt so ein paar Abstracts gesetzt. Wir haben eine erste Runde gemacht, wo wir elementare Dinge zusammengetragen haben. Wir folgen jetzt im zweiten Teil dieser Sendung der Chronologie dieses Werks und versuchen, diese drei Hauptpfeiler, nämlich Antisemitismus, Imperialismus und Totalitarismus, mit Inhalt zu füllen. Das ist schon ein sehr ambitioniertes Programm. Also beginnen wir mit dem Antisemitismus. Wie leitet sie diesen Begriff her in aller Kürze, Marie-Louise Knott?
Der Ausgangspunkt dieses Kapitels ist die Tatsache, dass der Antisemitismus zeitgleich hochkam mit der Zersetzung des Nationalstaates. Das ist ihre Grundthese, von der sie ausgeht. Und dann fragt sie, was ist da passiert? Und dann macht sie im Grunde genommen drei Phänomene, entdeckt sie dabei. Das eine ist den Verlust der realen Macht. Das zweite ist die Assimilation der Bildungsjuden und dadurch die Atomisierung der Juden als Einzelne. Und das dritte Phänomen dabei ist, was ich eben schon vorhin erwähnt habe, die Dreyfus-Affäre, in der eben sie feststellt, da wird das Recht geschwächt. Es gibt eigentlich kein Recht des Nationalstaates.
Inwiefern mehr ist diese Affäre um 1900, also kurz vor 1900, dieser französische, jüdische Militär, der angeblich Dokumente verraten hat an die Deutschen, inwiefern ist diese Affäre Dreyfus exemplarisch jetzt für den Antisemitismusbegriff in dem Zusammenhang? Können Sie das vielleicht noch festmachen?
Ich probiere das mal, weil das sind natürlich ganz viele Seiten. Ja. Das Wesentliche an der Dreyfus-Affäre ist, erstmal wird die Justiz mit falschen Dokumenten bestückt. Dann wird es aufgedeckt, nachdem er verurteilt ist. Er ist der einzige Jude im Militärapparat, in den oberen Schicht. Und dann wird es aufgedeckt, dann gibt es die berühmten Widersprüche von Zola, von Clemenceau und so weiter. Und die Intellektuellen formieren sich und sagen, so geht das aber nicht. Er muss gleichberechtigt sein, er muss Recht bekommen. Es wird aber leider nicht wieder aufgegriffen, der Fall, sondern es gibt dann eine Amnestie, sodass Hannah Arendt daraus ableitet, hier wird das erste Mal klar, dass es kein gleiches, normales Gesetz mehr gibt, dass die Rechtsprechung politischen Bedürfnissen folgt, statt sich selber ins Recht zu setzen. Das ist das zentrale Moment, was sie daran interessiert.
Und das ist dann gleichbedeutend, oder das wäre ein Teil der Zerfallserscheinungen dieses Nationalstaates dann schon. Ja. Oder inwiefern könnte man das noch konkreter sagen?
Das kann man noch konkreter sagen. Da hört das Recht auf. Und wo das Recht aufhört, fangen die Leidenschaften an. Das heißt, für sie ist das der Moment, wo der Antisemitismus sich zu einer anderen Leidenschaft macht, wo er durch verschiedene Zeitungen, durch Meinungsäußerungen zu einer Tendenz innerhalb der Gesellschaft wird, die nach Macht strebt. Und das verändert viel, und dieser Aufstieg der Leidenschaften ist ein zentrales Moment, was dann schließlich zum Nationalsozialismus beiträgt.
Inwiefern spielt die Tatsache eine Rolle auch bei Arendt, dass es eben kein jüdisches Volk gibt und dieser Begriff Volk aber doch ein elementarer Begriff ist, der auch damals natürlich auch schon herumgeisterte, also Volk, Territorium, Staat und so weiter?
Volk, Territorium, Staat wird ja dann bei der Expansion, beim Imperialismus im zweiten Teil sehr wichtig. Hier gibt es eine merkwürdige Verbindung. Sie haben völlig recht, der Antisemitismus, sagt Arendt, führt nicht zum Nationalsozialismus, sondern der Antisemitismus führt zum Zionismus. Er bringt die Bewegung, wir wollen eine eigene Nation sein, wenngleich eine verspätete, er bringt sie hervor, diese Bewegung.
In welchem Verhältnis stand sie denn zum Zionismus?
Sie war Zionistin. Sie ist ja 1933 in Deutschland aufgeflogen, in Berlin aufgeflogen, weil sie antisemitische Äußerungen in Parteiblättern oder in Mitgliedsblättern sammelte für die zionistische Weltorganisation. Und sie war natürlich Zionistin und ist es in einer gewissen Weise, ist sie immer politisch eine Jüdin geblieben, das sagt sie ja auch immer. Auch nachdem sie den Zionismus sehr stark kritisiert hat dafür, dass er wiederum anstatt eine Gleichheit des Gesetzes mit den Arabern und eine Verständigung mit den Arabern zu suchen, sich nur auf sich selber bezieht. Das heißt, keine Minderheiten, Mehrheiten, keine Politik machen will der Verständigung. In dem Maße rückt sie vom politischen Zionismus ab, ohne zu meinen, ich bin jetzt nicht mehr Zionistin. Das ist nur eine andere Art von Zionismus als der, der dann politisch tragend wird.
Also belassen wir es für den Moment bei diesem großen Begriff, dem ersten großen Hauptbegriff Antisemitismus. Der zweite Begriff, auch das zweite Kapitel in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, ist überschrieben mit Imperialismus. Wie hängt das zusammen? Sie haben jetzt vom Nationalstaat gesprochen und haben gesagt, wie der eben im Niedergang ist. Jetzt, was heißt das in Bezug auf Imperialismus?
Während sie beim Antisemitismus den Einzelnen mehr im Blick hat, hat sie beim Imperialismus die Frage im Blick, wie sie die Phänomene der Expansion, die es gegeben hat im Imperialismus, wie die sich kristallisiert haben. Und da geht es um die Frage, wie Sie schon sagten, der Einheit von Volk, Nation und Staat. Und das Erste, was sie sagt, ist, der Rassismus verändert sich. Das heißt, aus dem Chauvinismus, der eigentlich noch stolz ist auf reale Dinge, auf reale Errungenschaften, wird auf einmal etwas, was sich einen völkischen Nationalismus nennt und der nach innen guckt. Also das heißt, nach der deutschen Seele, nach der russischen Seele, die ganzen Panbewegungen spielen da eine Rolle, nach dem Blut, dem reinen Blut, diese ganzen Dinge, die eigentlich nicht mehr nach,
also
nach
meinen, auf die, realen Fakten. Die panslawischen Fakten. Bewegungen zum Beispiel.
Ja, und die pangermanischen. Ne? Mhm, ja. Und während der Chauvinismus eben was Reales hat als Basis, hat dieser Nationalismus, dieser völkische Nationalismus, nichts Reales mehr als Grundlage. Das ist das eine. Und das andere ist die Tatsache, dass das Kapital zunehmend expandiert. So analysiert sie, führt dazu, dass die Leute, dass das Kapital Sicherheiten dort haben will, in den Kolonien. Und man anfängt dort das Recht des Mutterlandes zu übernehmen.
Also das war das überschüssige Kapital, die Akkumulation von Kapital war so groß, dass dieses Geld eben auch danach gedrängt hat, weiter verwertet zu werden. Und das hat man in die Kolonien gepumpt sozusagen, exportiert. Das war eine ökonomische Seite des
Imperialismus. Das ist eine ökonomische Seite, die erstmal überhaupt nur ökonomisch ist und die dann politisch wird, wenn das Kapital Sicherheiten, juristische, politische Sicherheiten haben will dort, sodass, wie Arendt beschreibt, zunehmend der Nationalstaat, immer an Frankreich orientiert, wie sie an Algerien beschreibt, zunehmend anfängt, dort die gleichen politischen Verhältnisse herzustellen und dann das überschüssige, die überschüssigen Menschen, wie sie das nennt, auch ausgespielt werden, nämlich auch die arme Landbevölkerung dorthin siedelt und dadurch der Nationalstaat sich territorial auch auflöst.
Weil aber was heißt das in Bezug auf die Juden, die ja mal die Bankiers waren der ganzen Staaten und dann eher an Bedeutung verloren haben im Laufe der Zeit? Wie ist das zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Also die Juden spielen in dem Kapitel eigentlich keine Rolle, keine wesentliche Rolle, weil es ihr darum geht, wie sich eigentlich überhaupt die Staaten so auflösen, dass sie sich präparieren, um hinterher in solche Verhältnisse zu geraten, in den Nationalsozialismus oder in den Totalitarismus.
Ja. Könnte man sagen, dass aber die Juden trotzdem insofern eine Rolle spielen, als sie den Begriff der Menschenrechte nochmals anschaut und eigentlich sagt, auch die Menschenrechte, die wir ja kennen seit spätestens der Französischen Revolution aus Amerika und so weiter, also da gab es schon eine Tradition, auch das hat die Juden nicht bewahrt vor dem Holocaust.
Ja, das ist dann was ganz anderes. Es gibt ja ein geheimes eigenes Kapitel, das Zentrum meiner Meinung nach des Buches. Das ist ein Kapitel, das heißt die Aporien der Menschenrechte und da beschreibt sie, wie diese beiden Kapitel, die Beschreibungen aus diesen beiden Kapiteln des Antisemitismus und des Imperialismus dazu geführt haben im 20. Jahrhundert, die Menschenrechte waren ursprünglich an Nationen gebunden, an den Schutz durch das Territorium und durch die Regierung. Und in dem Maße, in dem sich zu Beginn des Jahrhunderts die Bürgerkriege die Leute auch wirklich zu Flüchtlingen machen und sich immer mehr Leute ansiedeln, die keine Bürger mehr sind und auch nicht mehr aufgenommen werden sollen als Bürger. In dem Maße, und da kommen die beiden Kapitel zusammen, kommt der Aufstieg der Leidenschaften und gleichzeitig durch die Auflösung des Nationalstaates die Menschen, die keine Menschenrechte mehr haben. Das heißt, Leute, die möglicherweise zwar noch einen Beruf haben, aber meistens auch das nicht mehr, jedenfalls nicht den Originalberuf, die keine politischen Meinungsäußerungen tun können, die nicht teilhaben an einer Situation und die, und das ist natürlich eine scharfe These von Hannah Arendt, die letztendlich dadurch, dass sie weltlos werden, überflüssig werden und so ein Aufruf zum Mord, beschreibt sie das an einer Stelle. Da erschrickt man natürlich. Damals hatten die eben keine jüdische Heimstätte, niemand, der sie verteidigen konnte, ja?
Sie kommt dann zu der Formel, das Recht auf Rechte, wäre das ein Ersatz für die ja letztlich mangelhaften, in Anführungsschlusszeichen, Wirkungen der Menschenrechte?
Ja, das Recht, Rechte zu haben, ist ja für sie dann die Lösung. Das heißt, Menschenrechte müssen unabhängig von Staaten, die sie garantieren und durchsetzen können, für alle gelten. Und das führt ja dazu, dass sie auch Menschenpflichten und Menschenwürde in Amerika zu der gleichen Zeit sehr groß diskutiert und darüber nachdenkt, ob man die auch in der Verfassung verankern kann, in der Vereinten Nationen Verfassung.
Ja. Kommen wir jetzt zum letzten Pfeiler, nämlich dem Totalitarismus, das dritte Kapitel von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Inwiefern ist der Totalitarismus, also die Hitler-Diktatur oder der Stalinismus, wären die Beispiele dafür, inwiefern sind diese Phänomene logische Folge des Imperialismus, so wie Sie es jetzt hergeleitet haben, Frau Knott?
Das ist genau das, womit sie immer wieder ringt in ihrem Buch. Ist es eine logische Folge? Ist es ein Zufall? Ist es etwas, was sich herauskristallisiert aufgrund einer bestimmten Situation, aber auch aufgrund der Tatsache, dass es eine unendliche Ohnmacht gibt? Und was Hannah Arendt ja für kennzeichnend hält im Totalitarismus, ist, dass im Grunde genommen Opfer wie Täter unschuldig sind. Das heißt, niemand macht mir etwas aus einem Grund heraus. Die Opfer werden nicht verfolgt, weil sie etwas getan haben, weil sie ein Verbrechen begangen haben. Und die Täter handeln nicht mehr, weil sie eigentlich motiviert sind, genau das zu tun, sondern sie sind alle jeweils in ihren Kategorien und laufen einem Naturgesetz oder einem Naturrecht oder einem Geschichtsgesetz hinterher, so beschreibt sie das.
Inwiefern wurde dies gerade vielleicht zum Vorwurf gemacht, später als Haltung, dass sie kein Urteil fällt in dieser Hinsicht?
Es wurde ihr vor allen Dingen zum Vorwurf gemacht, dass sie eben nicht versucht, eine Geschichte zu erzählen, die eine Logik hat und die man auch klar benennen kann, sodass man einen Schlusspunkt benennen kann. Ihre Meinung ist ja, dass dadurch, durch den Totalitarismus, muss man sagen, eigentlich ein Wissen in der Welt ist, was uns fortan bedroht. Man kann so etwas machen. Man kann mit Leuten, die überflüssig gemacht werden, die werden ja präpariert, die Opfer und die Täter, man kann solche Leute vernichten. Und dieses Wissen, wenn man eine Logik herstellen würde, könnte man sagen, es ist vorbei. Das ist aber etwas, was sie weiß, das ist nicht der Fall.
Sie führt, Hannah Arendt, in diesem Zusammenhang zwei Begriffe ein, Masse und Mord. Das ist manchmal nicht so ganz klar, was der Unterschied ist. Was versteht sie darunter? Vielleicht zuerst das.
Das Volk ist das, was sich politisch verhält und was im Grunde genommen zusammengehört und sich immer wieder neu durch die Verfassung ein Versprechen gibt, wie sie zusammen agieren. Die Masse ist etwas, was im Grunde genommen amorph ist, was sich nicht klar strukturiert. Das heißt, die Leute selber verschwinden da drin.
Ja, und der Mob, wer gehörte dazu eigentlich?
Also das ist unterschiedlich. Der Mob ist ja das Entscheidende. Im Elemente und Ursprünge ist ja der Mob vor allen Dingen das Entscheidende. Das sind die, die in Bewegung gesetzt werden, die nicht mehr selber denken. Ja? Das ist die entscheidende Kategorie.
Was ist jetzt aufgrund dessen, wenn man das so anschaut, das entscheidende Merkmal des Totalitarismus nach Hannah Arendt?
Kann ich noch mal ganz kurz was anderes, weil Sie ja vorhin auch nach der Kritik gefragt haben. Der Mob, das wird ja natürlich sehr vorgeworfen von den Linken. Nicht nur diese Gleichsetzung, die ja keine ist, aber trotzdem nicht nur diese Zusammendenken von Kommunismus, Bolschewismus, richtiger Stalin-Totalitarismus und Hitler-Totalitarismus, sondern gerade auch diese Bezeichnung des Mob, als ob sie das Volk so gemeint hat. Und das ist ein großes, große linke Kritik gewesen. So kann man damit nicht umgehen.
Was ist jetzt nach Hannah Arendt das entscheidende Merkmal des Totalitarismus? Wir haben jetzt die Begriffe ein bisschen exponiert, ja?
Vielleicht die Reduktion des Menschen auf ein Reaktionsbündel, die Reduktion des Menschen auf einen pavlovschen Hund, der reagiert, je nachdem, was von oben kommt. Es gibt keine Gesetze mehr, es gibt nur noch Dekrete und man weiß nicht, worauf man sich verlassen kann. Also man ist in jedem Moment Teil der Bewegung, die irgendwohin sich selber treibt und uns alle mit. So, das ist wahrscheinlich das Zentrum.
Und was für ein Ort hat der Terror? Das ist ja nicht nur alleine das Merkmal des Totalitarismus. Terror gibt es auch in der Diktatur.
Natürlich, diese Reaktionswille führen natürlich dazu, dass das Zentrum dieser verlorenen, rechtlosen, reaktionsreduzierten Menschen findet statt in den Lagern, in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, auch wenn natürlich beide verschieden sind. Was sie beschreibt, ist, wie die Menschen ihre Fähigkeit zu handeln, zu fühlen, verlieren sollen und wie sie dazu präpariert werden. Und in diesen Lagern, die eigentlich nur aus Sinnlosigkeit bestehen, aus alles ist möglich. Das ist wahrscheinlich das schrecklichste Kriterium daran.
Also sie hat ja gesagt, dass der Totalitarismus sich am klarsten ausgeprägt hätte in der nationalsozialistischen Diktatur und im Stalinismus. Den Leninismus, also die spätere Sowjetunion, hat sie eher ausgeklammert. Wie hat sie das begründet?
Weil es Differenz gab, weil es den Dissens als Möglichkeit gab, weil es keine Welteroberungsbewegung gegeben hat, weil also den vorherigen Leninismus und sowohl als auch nach Khrushchev, das sind Diktaturen, ja, Parteidiktaturen, aber Parteidiktaturen sind keine, bringen die Menschen nicht so.
Man muss ganz klar unterscheiden zwischen den Begriffen Diktatur und totale Herrschaft. Also das ist dann nochmals eine Steigerung, nicht? Das hat sie klar herausgearbeitet.
Ja, sind völlig verschiedene Herrschaftsformen, die aber natürlich das diktatorische Moment teilen. Das heißt, die Diktatur betrifft beides, nur der Totalitarismus ist mehr und ist was anderes.
Ja. Was hat sie zu China gesagt, ganz am Schluss des Buches? Das ist ja noch interessant. Erscheint noch diese Perspektive des Maoismus, der Kulturrevolution, die damals Ende der 60er Jahre aufgebrochen ist in China.
Ja, das gehört zu den Nachbemerkungen, die wir heute eben, das Buch ist ja immer wieder gewachsen und das in den 60er Jahren geht sie auf China ein und sagt, dass eigentlich man irgendwann sehen wird, ob daraus nochmal was anderes wird als das, was wir bei 100 Blumen blühen gesehen haben, nämlich doch ein Terror.
Was hat die Realität gezeigt, wenn man das heutige China anschaut?
Ich glaube, wenn sie heute leben würde, was man sich ja immer fragt, wenn man über sie gearbeitet hat, wie ich über sie gearbeitet habe, fragt man sich, ob sie eigentlich, gehe ich davon aus, dass sie längst neue Kriterien entwickelt hätte, mit denen sie das, was wir gesehen haben in Kambodscha mit dem Roten Khmer, in Afrika, was wir in, also Ruanda, was wir in China sehen, dass sie für all diese Dinge, genauso wie für den Terrorismus, der ja die andere Seite auch ist, dass sie dafür ganz neue Kategorien entwickelt hätte und dass es unsere Aufgabe ist, die Zeit auch wirklich zu denken, neu zu denken und nicht in den alten Strukturen verhangen zu bleiben.
Inwiefern ist das auch gleichbedeutend mit der Nachwirkung an und für sich von diesem großen Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft? Wie wird heute darüber noch gesprochen und wo spielt das noch eine Rolle?
Das ist ja ein erstaunliches Phänomen, dass im Unterschied eben zu anderen Büchern über die totale Herrschaft dieses Buch und diese Stimme immerzu wieder in der Welt ist, weil das, was sie macht, von der Erfahrung ausgeht, weil das, was sie tut, uns immer wieder auch beim Lesen, das ist ja das Erstaunliche, neu anrührt, wenn sie anfängt, Dinge zu erzählen, zu beschreiben, dass sie es so tut, dass wir das Gefühl haben, da gibt es noch etwas im Heute, nämlich die Frage, welche Rechte haben alle Leute? Die Frage, wie können sie sich beteiligen am politischen Leben? Die Frage, wie kann man verhindern, dass woanders Leute entrechtet werden. Was macht man da eigentlich? Sie gibt ja auch ganz klare Anweisungen in dem Buch. Das ist ja eine der wenigen Dinge, die völlig klar ist. Wo Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, müssen wir intervenieren. Das ist unsere Aufgabe zur Rettung der Menschheit, der Menschlichkeit.
Marie-Louise Knott, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.